Hallo, schön, dass auch ein paar Leute mich noch hören wollen, nachdem es gerade draußen eine Kunstvorstellung gibt oder eine Artvorstellung. Genau, ich spreche über ein bisschen was Open Source in einem anderen Bereich. Und schön, dass wir uns da ein bisschen was Zeit für nehmen dürfen. Genau, ich bin Katsatsi, aka Eva Stöwe. Ich bin Mitglied in zwei Vereinen, die hier ein bisschen eine Rolle spielen. Zum einen die Freien Softwarefreunde, die da drüben mit der Eisenbahn wieder einen Stand aufgebaut haben. Kann man sich gerne mal anschauen, mit denen reden oder mit uns reden. Und das andere ist der Pen and Paper Köln e.V., den es seit Dezember gibt. Und vielleicht haben wir nachher auch noch ein paar Flyer hier, weiß ich nicht genau. Wir sind nicht hier vertreten, aber das spielt in das Thema rein. Genau, ich selbst habe ein bisschen juristischen Hintergrund und insbesondere Informatik-Hintergrund. Genau, aber viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist, dass ich auch Dinge in meiner Freizeit mache, wie zum Beispiel Cosplay, ein bisschen Fahrradfahren, habe ich auch schon drüber gesprochen, tanzen und eben auch ein bisschen Rollenspielen. Genau, und darüber erzähle ich euch heute eine kleine Geschichte, wie man das beim Rollenspielen so macht. Das Ganze fängt an mit zwei ersten Spielern. Das eine ist Gary Gygax, den hat man vielleicht schon mal gehört, und Dave Arntzen, die beide zusammen irgendwann sich mal getroffen haben. Beide waren in sogenannten Wargames unterwegs in den 1960er Jahren. Gary Gygax hat dann schon eine kleine Con organisiert, die sich für Tabletop-Spiele interessiert hatte. Und Dave Arntzen hat so ein bisschen was diesen Aspekt, den wir heute im Fokus ein bisschen was haben, wenn wir uns über Rollenspiele unterhalten, nämlich das Rollenspielen von einzelnen Charakteren wohl irgendwie reingebracht. Das fand Gary Gygax dann ziemlich spannend, als sie mal miteinander gespielt haben. Und jetzt will meine Folie nicht, wie ich will. Genau, sie haben sich dann bei Blackmore dann getroffen. Sie haben dann gemeinsam gespielt und gedacht, wir könnten ein bisschen was daraus machen. Sie haben eine gemeinsame Firma mit noch wem weiteren gegründet, TSR. Das kennt man vielleicht so ein bisschen was, wenn man mit Rollenspielen unterwegs ist. Wird aber nachher nicht groß eine Rolle spielen. Genau, und die haben dann gemeinsam 1974 das Spiel Dungeons and Dragons herausgegeben. Etwas, was sehr viele Leute kennen, selbst wenn sie es noch nicht gespielt haben oder wenn sie mit Rollenspielen auch nichts zu tun haben. Es ist sehr breit verbreitet, danach auch in eigentlich Medien, Kunst, Filmen und sonst irgendwas immer wieder aufgegriffen worden. Und ein bisschen was dreht sich jetzt der Vortrag tatsächlich auch um die Geschichte rund um D&D, weil das treibend gewesen ist und das Ganze auch schon viel länger ist, als es auch in anderen Ländern dann irgendwie gewesen ist. Genau, Dungeons & Dragons ist zuerst ein kleines Ding mit drei Büchern gewesen. Dann wurde es 1977, gab es dann schon eine Erweiterung in Richtung Basic Set, wo es ein bisschen was vertiefende Sachen gewesen sind. In so einem Set drin, beziehungsweise so ein einfaches Ding, Basic Set, ein Set und darauf irgendwelche Advanced Sachen, genau, die dann halt sich mehr an vertieftes Spielen, und komplexer und sowas halt gewendet haben. Und das Basic Set wurde dann auch in normalen Shops dann halt, Spiele-Shops angeboten, während halt AD&D dann nachher das ein bisschen besser organisiert hat in die drei Regelbücher, die wir dann sehr häufig dann auch gehabt haben, so ein Players Handbook, Dungeon Masters Guide und Monster Manual. Und eben das so für die richtigen Spieler gedacht gewesen ist. So konnte man das so ein bisschen was unterscheiden. Da gab es dann bei beiden auch mehrere Auflagen von, beispielsweise AD&D Second Edition. Das ist was, was vielleicht manche hier noch dann wirklich oder schon so wieder ein bisschen was mehr, also miterlebt haben, so eine andere Generation dann noch, als es das erste Update gibt. Wie gesagt, schon deutlich später, schon über 10 Jahre später, gab es dann die zweite Version, die deutlich überarbeitet gewesen ist. Und da wurde dann auch so ein bisschen was, ja, neue Strukturen reingebracht und ähnliches, während parallel halt sich weiterentwickelt wurde in diesem Basic-Set-Bereich. Aber das ist im Prinzip komplett zwei verschiedene Bereiche gewesen. Dann gab es sozusagen einen Spielerwechsel, nämlich Wizards of the Coast hat die Szene betreten, WotC genannt, sehr gerne, abgekürzt einfach nur. Weil TSR, das hat eine sehr lange Geschichte gehabt, intern, wie gesagt, über 20 Jahre Geschichte und ging sehr hoch und runter. Beide ursprünglichen Spielerfinder sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr Teil der Firma gewesen. Es gab da einige finanziellen Probleme, dann wieder Aufs und Abs und sogar Gerichtsprozesse intern, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall wurde's dann halt eben, ging es dann nachher zu WotC rüber, die auch schon andere Spiele hatten, wie beispielsweise Magic the Gathering, was auf der GenCon, wie gesagt, Jerry Geiges hat die GenCon geleitet, auch schon aufgetreten ist, also die auch schon gehabt haben. Also Magic kennt man ja auch. Genau. Und genau, die haben dann eben gedacht, D&D ist was Cooles und das haben sie dann eben entsprechend aufgekauft. Sie haben sich dann auch schon ein bisschen was Gedanken gemacht, was man damit sonst machen kann und wollten eine neue dritte Version machen, die dann aber diese beiden verschiedenen Stränge, die Basic-Version und die Second Edition zusammengeführt hat. Das ist im Prinzip dann eine Herausforderung für Wizard of the Coast gewesen. Nachher ein anderes Ding, was sie halt auch noch machen seit 98, ist Pokémon Trading Card Games. Also verschiedene sehr große Kassenschlager, eben D&D hat dann da gut reingepasst. Genau, und wie gesagt, dann mit der Erfahrung von diesen anderen großen Spielen haben sie dann gesagt, D&D polieren wir nochmal auf, bringen diese beiden Spielerbasen zusammen und machen ein großes Ding daraus. Ja, dann ein paar Jahre später, zwei Jahre später, ist dann WotC selbst von Hasbro gekauft worden. Also seit 99 gehört D&D sozusagen Hasbro, eine ziemlich große Marke, die man mit anderen Dingen vielleicht eher in Verbindung bringt, aber tatsächlich, Magic, Pokémon Card Games und D&D gehören halt irgendwo zu Hasbro. Genau. Dann 2000 kam dann tatsächlich die Third Edition raus mit dem Player's Handbook und dem Dungeon Master's Guide und dem Monster Manual wieder, also den normalen drei Bücher wieder und Zusammenfassung von den drei, von den beiden Schienen und genau, es gab ein ganz normales Kernregelwerk, wie es diese ursprüngliche D&D-Sache halt wieder gewesen ist. Ja, da ist aber auch was Spannendes anderes passiert. Unter der Führung, wie gesagt, von Hasbro und WotC. Sie haben nämlich ein bisschen was beobachtet, was so generell so um 2000 so ein bisschen was passiert ist. Und unter anderem gab es so ein bisschen was die Ideen von Open Source und Ähnlichem, die so ein bisschen was rumgespukt sind. Sehr viele Spieler und die Spielerszene war so ein bisschen was mit der Software-Szene, der Open-Source-Software-Szene auch so ein bisschen was. Viele Spieler sind halt auch Entwickler gewesen und umgekehrt herum. Und es gab tatsächlich schon vor 2000 erste Movement für Open Game, also Open Game Movement, wo dann einzelne Rollenspiele eben unter irgendeiner Art von offener Lizenz gestellt worden sind, wobei sie das immer nur für ihre eigenen Spiele irgendwie gemacht haben und das meistens keine großen gewesen sind. Das war nicht wirklich erfolgreich bis zu dem Zeitpunkt und viele anderen haben halt wirklich sich mit Lizenzen nicht großartig auseinandergesetzt. Dann kam 2000 der Vice President von WotC, der jetzt auch eher halt eine Management-Funktion hatte und kein großer Spieler gewesen sein soll. Ryan Dancy hat dann eben was Interessantes gesagt, dass es nämlich einen Business Case für Open Source in Gaming gibt. Und WotC hat sich dann sehr klar positioniert und eine Policy etabliert, dass eben genau ihr Ziel ist, D&D eben als Open Source anzubieten und das Ganze noch ein bisschen was zu vereinheitlichen, sodass sich eben andere ihren Spielmaterialien, also sozusagen ihrem Spiel halt anschließen und zu ihnen kommen, eben weil es offen ist und Material dafür machen, eben weil es offen ist, dass sozusagen ihre Spielbasis, weil das Kernregelwerk ist ja das, womit sie halt primär halt Geld verdient haben, dass eben das gekauft wird, um damit dann halt eben auch wieder Sachen von anderen Content-Creatern spielen zu können. Also dass andere Content-Creatern etwas für ihr Basisspiel sozusagen schreiben und dazu musste es Open Source sein. Und so ist tatsächlich aus einem Business Blickwinkel eben gesagt worden, ja, ist ganz wichtig, wir gehen jetzt Open Source. Und es war das Ziel eben, dass die Spieler dann am Ende halt nur ein System lernen mussten, eben aus dem Wunsch von Ryan Dancy eben, dass es eben D&D ist und keine anderen Spiele, genau. Und das haben sie auch noch ein bisschen was vertieft, indem sie das D20-System eingeführt haben. Das war eine Vereinheitlichung, dass im Prinzip alles mit dem W20 gewürfelt wird, dem 20-seitigen Würfel. D20 im Englischen, W20 im Deutschen, deswegen D20-System. Und es gab tatsächlich auch ein D20-Logo, was dann eben auch andere Spieleanbieter auf ihre Produkte machen konnten. Und es war ein Lizenzangebot, dass man das eben machen konnte. Dafür musste man, glaube ich, ein bisschen was zahlen, bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall musste man das unter bestimmten Lizenzen halt machen. Und das Ziel war eben, dass man eine mehr oder weniger gleichförmige Regelart hat, die sich über viele verschiedene Contents halt zieht und dass eben möglichst viele dadurch eben zu dem echten D&D sozusagen gezogen werden. Das ist halt ja der Case dahinter gewesen. Das ist der Grund gewesen, warum WotC so vorgegangen ist. Sie haben dann eben auch eine Open Game License herausgegeben 2000, die sogenannte OGL. Sie hat unterschieden zwischen zwei Arten von Content. Zum einen dem Open Game Content, den Mechaniken, also den Regelwerken, wie die Abläufe sind, wie die Prozesse sind, wie man irgendwas errechnet, welche Werte es gibt und ähnliches, aber halt erstmal weg von irgendwelchem Spielweltenartigen sozusagen. Und dann haben wir die Product Identity auch nochmal gehabt, wo dann eben Namen, Logos, Charaktere, Stories und all sowas, was die Welt dann sozusagen ausfüllt, was dann sozusagen das ist, womit dann tatsächlich effektiv gespielt wird. Das eine ist das Regelwerk und das andere ist sozusagen das, ja, wo drin man spielt. Und sie haben ja auch mehrere eigenen Welten hat WotC ja herausgegeben und gepusht. Und genau, die OGL hat eben dann primär den ersten Teil abgedeckt und hat aber dann auch dazu berechtigt, hat halt ein paar genau Rechte drin gehabt. Zum einen, dass man perpetual, also immer wiederholend sozusagen die Lizenz nutzen darf, dass sie weltweit ist, dass es halt nichts zu zahlen gibt. Und dass es keine exklusive Nutzung von diesem Open Game Content halt gibt, dass man das halt immer weiter verwenden darf. Und ein paar Begriffe, also wie gesagt, das ist noch am Anfang der Zeit gewesen, wo die ersten offenen Lizenzen ein bisschen was ausprobiert wurden. Ein paar der Begriffe, die man später genutzt hat, die fehlen hier. Ob das jetzt Absicht gewesen ist oder nicht, kann man jetzt ein bisschen was im Nachhinein sehr schwer sagen, aber das spielt nachher noch ein bisschen was die Rolle, auch wenn ich eben auf diese Fachbegriffe da gar nicht eingehen möchte, weil wir sind alle keine amerikanischen Lizenzrechtler und wer nicht amerikanischer Lizenzrechtler ist, muss sich da auch nicht in die Tiefe reinstürzen. Genau. Hallo? So. Das hatten wir schon. So. Genau, dann ist dann eine schöne Frage gewesen, eben diesem Perpetuell und sonst irgendwas. Das wird im späteren noch ein bisschen was eine Rolle gespielt haben. 2004 gab es eine interessante Aussage dazu, nämlich kann die OGL beendet werden? Das ist ja, wir haben ja gesagt, perpetuell, weltweit und so etwas, immer wiederkehren und sowas. Und die OGL sagt halt in Sektion 9 etwas, wo dann WotC gesagt hat, ja, dass man auf jeden Fall immer auf die früheren Versionen halt zurückgehen kann und alles, was halt bis zu dem Zeitpunkt, wenn man es jetzt versuchen würde zu beenden, nutzen wollen würde, also alles, was vorher gewesen ist, würde auf jeden Fall von der Community weiter genutzt werden können. Also würde die Community im Zweifel wieder das Alte weitermachen und WotC hätte nichts davon, halt zu versuchen, die OGL zu beenden. Es ist unklar gewesen, ob es funktionieren würde, aber WotC hat gesagt, nee, beenden macht halt keinen Sinn und es geht auch wahrscheinlich irgendwie nicht wirklich oder so. Auf jeden Fall, die Community würde das nicht annehmen. Das war 2004. 2002, ein bisschen was 2 Jahre vor, aber 2 Jahre, nachdem die OGL gemacht worden ist, kam die Creative Commons. Wir sind also, wie gesagt, deswegen, wir sind in der Frühphase von diesen ganzen Lizenzen und deswegen wurde auch rumexperimentiert. Das darf man hier auch niemandem dann halt zum Vorwurf machen, auch wenn man nachher vielleicht zu ein paar Vorwürfen kommen möchte im späteren Geschehen. Aber dass da vielleicht Sachen nicht so schön formuliert sind oder noch ein bisschen was unklar gewesen sind. Ja, Creative Commons ist halt neuer. Wichtig ist auch zu sagen, dass wir halt hier bei einer offenen Lizenz sind, die aber trotzdem halt im Zweifel halt nicht ausschließt, dass Geld verdient wird. Also das ist ganz wichtig. Es geht hier um einen großen Markt, mit dem wir halt unterwegs sind. Aber das ist ja auch in der Creative Commons halt möglich, je nachdem, welche Version man halt wählt. Creative Commons ist aber jetzt hier im Moment nicht unser Thema. Wir haben eine andere Entwicklung, die 2002 gewesen ist, die später noch so ein bisschen was relevanter wird. Im Moment ist ein bisschen was unklar, warum ich davon erzähle. Aber es gab 2 Magazine, die rund um Dungeons und Dragons gewesen sind, nämlich Dragon und Dungeon. Ja, und die haben halt Content immer wieder da drum geführt, ein bisschen was Spielideen, Erweiterungen und ähnliches reingebracht, aber eben auch Abenteuer, so ein bisschen was immer geschrieben. Da gab es immer so kleine Abenteuer, da hat man sich immer darauf gefreut, dass diese Magazine rausgekommen sind, und um halt ein bisschen was Idee zu bekommen, wie man halt noch was spielen kann. Und die, die diese Abenteuer geschrieben haben, haben sich nachher sozusagen bei Paizo gefunden, weil WotC halt gesagt hat, ach ja, das ist jetzt alles irgendwie nicht mehr so wichtig, wir machen das mal nicht mehr selbst, sondern wir lagern das halt ein bisschen was aus, wir wollen uns auf den Kern halt konzentrieren. So wurde dann die Firma Paizo gegründet, der wir im Anschließenden noch ein bisschen was begegnen werden. Aber insofern ist halt auch von WotC selbst halt im Prinzip schon dieses, ja, andere können was für uns machen und Content kreieren, halt auch ein bisschen was nochmal angegangen worden. 2003 gab es dann die nächste Version schon von D&D, nämlich die 3.5. Edition, die sehr, sehr beliebt gewesen ist nachher bei den Spielern auch nochmal. Also die wurde gut angenommen, auch wenn es erst kurz nach der dritten gewesen ist. Man konnte so ein bisschen was die dritte zwar auch weiterspielen, es hat sich nicht so wirklich ausgeschlossen. Wirklich kompatibel sind sie meiner Meinung nach nicht gewesen. Also ich habe beide gespielt. Aber es waren diverse schöne Regelverbesserungen, also die viele Charakteroptionen, die schöner gewesen sind, aus meiner Perspektive und aus der Perspektive von diversen anderen Spielern auch. Theoretisch waren sie irgendwie kompatibel, aber viele sind dann doch zu der 3.5 gewechselt. Es gab diverse Restrukturierungen, insbesondere in Dungeon Masters Guide, dass man halt sehr viel strukturierter halt an die Regeln drangekommen ist. Einige unbeliebte Elemente sind halt aufgrund von Spielerfeedback tatsächlich entfernt worden. Bis zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall eine Zeit lang war es halt wirklich sehr beliebt, dieses System. Und auch die anderen Systeme davor sind noch weitergespielt worden, werden immer noch weitergespielt. Aber 3.5 war auf jeden Fall etwas, was aus der Sicht von vielen eine Verbesserung zu 3 gewesen ist. Auch wenn es erst so kurz danach gekommen ist und man natürlich dann neue Bücher kaufen musste. Also viele sind dann nach und nach dann darüber gewechselt. Ja, 2007 hat dann WotC Paizo gekündigt, der Firma, die ich eben erwähnt hatte. Sie waren der Meinung, ach, wir sind jetzt alle irgendwie so schön online und wir brauchen jetzt keine Magazine mehr. Das heißt, wir geben keine Lizenz mehr für Paizo, um die beiden schönen Magazine Dragon und Dungeon fortzuführen. Paizo hat dann überlegt, was machen wir? Und Paizo hat sich überlegt, wir machen trotzdem weiter Abenteuer für das Ganze, weil wir haben ja die schöne OGL, wir dürfen ja Content machen. Wir haben eine offene Lizenz und haben sich darauf abgestürzt, haben ihre eigene Welt erfunden, Golarion, in der sie dann halt ihre Abenteuer dann halt verschoben haben und ihre Pathfinder Adventure Path Geschichten halt geschrieben haben. Immer sehr, sehr regelmäßig kommen von Paizo weiterhin Abenteuer raus, die in ihrer eigenen Welt dann spielen, basierend jetzt lange Zeit dann eben sozusagen auf 3.5 erstmal. Dann kam es ein Jahr später von WotC die vierte Edition heraus. 2008 schon wieder, also sehr kurz nachdem die gut eingekommene 3.5 herausgekommen ist. Also anstatt halt vorher einen kompletten Versionssprung zu machen, hatten sie ja eine halbe Version gemacht und jetzt kommt halt die vierte Edition raus. Hintergrund war so ein bisschen was, dass es eine Reaktion auf ein beliebtes Computerspiel, was es zu dem Zeitpunkt gab, gewesen ist, nämlich WoW, dieses ganze MMORPG-Szene. Sie haben halt gesehen, dass da super viel Geld zu machen gewesen ist und sie haben versucht, so einige Elemente eben aus dem MMORPGs abzugreifen. Sie haben ein bisschen was die Klassen rebalanced, sie haben mehr Regelbücher rausgebracht und sie haben einen extremen Fokus auf den Kampf gesetzt, der gut abgedeckt gewesen ist, aber alles Rollenspielartige wohl eher nicht. Ich habe es selbst nicht gespielt, aber das ist so das Feedback, was so gewesen ist. Anstatt bis Level 20 ging es dann auch bis Level 30. Aber der Wunsch war hier eben so ein bisschen was, dass die Leute halt, die halt WoW spielen, ein bisschen was abzuholen und diese Online-Gaming-Szene, ja, die halt ins D&D reinzulocken und neue Spielerbasis aufzumachen, indem wir halt die ganzen WoW-Spieler halt rüberholen. Ja, ich glaube eher, dass mehr D&D-Spieler ursprünglich halt gedacht haben, WoW ist ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, wie gut das halt umgekehrt rum funktioniert hat. Auf jeden Fall haben sie zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, wir wollen halt ein bisschen mehr Geld aus dem Ganzen rausziehen. Deswegen haben sie mal wieder was mit den Lizenzen gemacht. Sie haben eine GSL gebaut, eine Game System License, die inkompatibel mit der OGL gewesen ist. Das heißt, das, was sie als offene Lizenz halt vorher gebaut haben, 8 Jahre vorher gesagt haben, dass das super wichtig ist, haben sie ein neues System ja daneben gestellt. Kann man machen, man muss ja nicht die eigene Lizenz nutzen. Es gab halt eingeschränkte freie Nutzung dann halt nur. Die Regeln selbst durfte man aber nicht weiter verwenden, wenn man halt irgendwie der SDR halt zugestimmt hat. Wenn man also einmal in die GSL zugestimmt hat. Wenn man also einmal zur Vierer gegangen ist, war so ein bisschen was fraglich, inwieweit man dann halt noch die OGL und die ganzen Sachen unter der OGL nutzen konnte und inwieweit man halt das neue Material nutzen konnte, war ein bisschen sehr, sehr unklar für viele. Man hätte auf jeden Fall Logos und Platzierungen von allen möglichen Sachen halt machen können. Aber es war für manche halt Content Creator so unklar, was damit halt machbar ist. Und sie hatten auf jeden Fall das Recht, diese Lizenz jederzeit anzupassen. Das heißt, wenn man sich dann als Content Creator halt darauf abgestützt hätte, dass man sagte, okay, wir gehen jetzt in die GSL rein, aber wir müssen uns jetzt da festlegen und investieren jetzt da rein und jetzt haben wir gerade was gebaut und dann wird plötzlich die Lizenz geändert von WOTC, ist keine besonders angenehme Situation, wenn man da halt nicht mehr wirklich richtig rauskommt. Sie hätten dann im Zweifel halt klagen müssen und WOTC ist halt mit Hasbro halt relativ finanzstark gewesen und sowieso der größte Vertreter in der Szene gewesen, also war das relativ riskant für andere. Ja, was hatten dann Paizo gemacht? Sie haben ein neues Spiel herausgebracht, nämlich Pathfinder. Sie waren vorher in ihrer Pathfinder-Welt und dann haben sie Pathfinder herausgebracht, was ziemlich nah an 3.5 gewesen ist und es wurde von vielen auch 3.75 genannt. Ein bisschen was Fortentwicklung, aber es fühlt sich spielmäßig sehr nah an der 3.5er an. Bisschen Verbesserung drin gewesen und es ist weiterhin unter der OGL gewesen. Ja, und es ist auch im Vorfeld stark getestet worden, es sind sehr viele Spieler eingenommen worden, mit reingenommen, es gab diverse Spieltests und ähnliches. Und sie haben sich halt entschieden, nicht aus den ganzen Lizenzrisiken nicht nach 4 zu wechseln, sondern eben sozusagen das Alte ein bisschen was zu forken. Wir sehen hier halt also einen sehr interessanten Fork auf einer alten Version wegen lizenzrechtlichen Dingen. Das Schöne auch ist, dass tatsächlich Paizo auch ihre ganzen Regeln freigibt tatsächlich. Es gibt eine Website, Archive of Nethys, auf der alle Regeln, die Pathfinder halt betrifft, halt freigibt und man immer alles nachschauen kann. Man muss also, um spielen zu können, nicht ihre Bücher kaufen, aber man kann natürlich sie kaufen, wenn man halt Bücher haben möchte und wenn man halt irgendwie da reingeben möchte. Außerdem haben sie andauernd weiterhin Abenteuer herausgegeben und neuen Content und neuen Content und neuen Content kreiert für ihre neue Welt jetzt natürlich in ihrem eigenen System. Ja, und wie haben dann die Spieler auf das Ganze reagiert? Naja, also so in mehreren Quartalen von 2011 bis 2014 hat dann Pathfinder tatsächlich es geschafft, D&D 4th Edition zu überholen. Also Pathfinder ist dann dadurch der Bestselling zumindest im amerikanischen Raum, aber wahrscheinlich dadurch auch im weltweiten Raum der Bestselling-Anbieter von Pen-and-Paper-Rollenspielen zu werden, weil sie halt auf dem alten OGL-Zeugs stehen geblieben sind, wo natürlich auch alles mögliche andere Material mit weiterhin verbunden gewesen ist. Also man konnte dann halt eben auch Sachen von wem anders, was für 3.5 geschrieben gewesen ist, nutzen. Und das gefiel Paizo zwar vielleicht, aber das gefiel natürlich nicht wirklich WOTC. Eine Bewertung von der GSL, dieser tollen Lizenz, die halt ja WOTC genommen hat aus der Community, war halt, sie wurde sehr lauwarm von der Community aufgenommen. Sehr viele Business waren halt sehr vorsichtig dafür, irgendwas zu machen, wie halt Paizo vorgemacht hat, war das halt für viele sehr kritisch. Und Andy Collins, das war auch der Design- und Development-Manager von D&D, der hat dann eben auch 2011 dann mal irgendwann gesagt, dass das eine ziemlich dumme Idee gewesen ist, dass sie lieber hätten versuchen sollen, die OGL ganz zu kündigen, als halt irgendwie was so ein komisches Ding zu machen. Und das war halt ein Risiko, Und es wurde ein großer Teil der Kunden halt zurückgelassen, die halt durch Pathfinder eine Alternative bekommen haben und die halt jetzt erstmal nicht mit halt in der D&D-Szene geblieben sind, beziehungsweise die halt bei Pathfinder geblieben sind. Und ja, es wäre für sie halt besser gewesen, halt die OGL sterben zu lassen, als ein Frankensteins Monster mit ihrer GSL zu machen. Also nochmal, eine Lizenz, die halt vorher offen gewesen ist, versuchen irgendwas Geschlossenes daraus zu machen, ist nicht so wirklich hilfreich. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass D&D 4. Edition insgesamt von den Spielern auch nicht wirklich gut angenommen worden ist. Ob das jetzt daran gewesen ist, weil nicht viel zusätzlicher Content von Content-Creatern dazu gemacht worden ist, weiß man jetzt nicht, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall gab es halt diese Spaltung der Spielerbasis, die halt Pathfinder gespielt haben und die 4. Edition gespielt haben und welche, die halt noch irgendwas Älteres gespielt haben. Andere Publisher sind halt nicht draufgesprungen, vielleicht weil so eine komische Lizenz da gewesen ist. Also das Ganze war nicht erfolgreich. Dann kam 2014 dann auch schon die 5. Version schon heraus von D&D. Die wurde tatsächlich mit Playtests von 2012 an angeteased und angespielt. Das heißt, seitdem gab es halt Material, es wurde an ältere Versionen angeknüpft, es wurden diverse Vereinfachungen vorgenommen. Es wurden auch Elemente aus der 4. Edition übernommen, aber eigentlich wurde gesagt, wir gehen zurück auf 3 und verbessern das Ganze halt nach vorne. Mit sehr viel Feedback tatsächlich von auch Spielern und so etwas. Und es wurde insbesondere auch eine Rückkehr zur OGL vorgenommen. Das heißt, wir sind wieder in den offenen Lizenzen. Die Reaktion der Spieler darauf ist, dass sich D&D 5. Edition so gut verkauft hat wie keine andere Edition zuvor. Das ist halt die bestverkaufteste Version, die wir halt haben. Und es gibt sehr viel offenen Content rund um D&D. Es gibt auch ganz viel Content-Creator im Internet, die dann halt Dinge machen, sei es jetzt hier bei YouTube oder anderen Plattformen, Twitch oder so, die dann teilweise auch wieder anfangen, halt Material zu entwickeln und dann daraus halt auch Firmen gründen und Dinge tun. Es gibt viele Entwickler, die irgendetwas beisteuern und sehr viele Spieler, die halt auch alles Mögliche machen. Tatsächlich ist es auch so, das Spiel, was so ein bisschen was das Basisspiel ist, wenn man halt irgendwo hinkommt, auch hier in Deutschland, zumindest bei da, wo ich unterwegs bin, D&D 5. Edition kennt eigentlich fast jeder irgendwie. Es ist zwar nicht das einfachste Spiel auf der Welt, definitiv nicht, aber es ist halt etwas, wo man trotzdem halt einfach sehr viele Leute mit abholt und reingehen kann und einfach losspielen kann. Genau, also das ist sehr gut angenommen worden. Ja gut, wie hat Paizo darauf reagiert? Es hat eine 2. Edition rausgebracht. Deutliche Bearbeitung von Regeln. Es ist definitiv ein Bruch zur alten Dreierlinie gewesen. Also es ist nicht mehr eine direkte Fortführung von 3.5. Aber es ist eine starke Balancing gewesen. Also es ist sehr gebalanced, das Ganze. Es ist sehr leicht, halt irgendwie für irgendein Level irgendwelche Gegner halt dafür zu bauen und ähnliches. Die Klassen sind relativ gebalanced. Die Regeln sind sehr strukturiert. Also gerade für ITler sehr viel Text und Kategorien, in denen halt Sachen ablaufen. Die Mechaniken sind verfeinert und es ist sehr rundes Paket eigentlich. Viele nennen es allerdings auch so ein bisschen crunchy, weil es halt auch wieder sehr regelbasiert ist und es für alles mögliche Regeln gibt, was bei D&D 5. Edition nicht der Fall ist. D&D der 5. Edition lässt sehr vieles dem Spielleiter offen. Der Spielleiter muss deswegen sehr kreativ sein und teilweise sehr rumrudern, was bei Pathfinder weniger der Fall ist. Da bekommt der Spielleiter halt sehr viel mehr an die Hand. Also D&D zu leiten ist halt im Zweifel deutlich anstrengender, als Pathfinder 2. Edition zu leiten. Das Schöne aber weiterhin, Paizo bleibt sich treu, wir sind weiterhin unter der OGL, wir sind weiterhin offen, weiterhin werden alle Regeln unter Archives of Nessus veröffentlicht, also wie gesagt, das gehört denen nicht selbst, aber mit denen kooperieren sie, es ist alles frei verfügbar, alles kann man rangehen. Sie verkaufen trotzdem halt andauernd noch ganz viel Content. Eigentlich jeden Monat gibt es ein neues Abenteuer heraus und teilweise noch mehr, weil es noch für die Society Pass gibt. Also super viel Zeugs, was man da halt machen kann. Immer weiter und weiter und weiter. Sie veröffentlichen sehr viel mehr Content, als Wizards of the Coast so halt selbst herausgibt. Natürlich hat Wizards of the Coast noch ganz viele andere, die halt für ihr Material was rausgeben, was bei Pathfinder nicht so ist. Dann September 2021 wird irgendwas von wegen OneD&D angekündigt. Das soll abwärtskompatibel zu D&D 5. Edition sein. Und es wurde für 2024 angekündigt zum 50-jährigen Jubiläum von D&D. Wir sind alle schon ziemlich alt. Genau, und es gibt Gerüchte, dass möglicherweise die OGL beendet werden soll oder so. Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte und sehr wenig Konkretes. Auch von Wizard of the Coast kommt nicht wirklich viel Konkretes lange Zeit. Dann mal eine ganz allgemeine Einschätzung nochmal zur OGL, die ich jetzt irgendwo mal zwischenhauen musste. Weil das 2023 gekommen ist, habe ich es jetzt einfach zeitlich mal da reingehauen. Kit Walsh von der EFF hat mal sich das angeschaut und gemeint, ja, es gibt halt sehr vieles, was irgendwie schützbar ist und sehr vieles, was nicht schützbar ist. Also gerade diese ganzen Spielmechaniken, diese Regeln und sowas ist eigentlich nicht schützbar. Und der ganze andere Text ist halt schützbar. Dieser schützbare Teil wird halt durch eine zweite Lizenz eher so ein bisschen was auch mehr geschützt, als es notwendig wäre. Dadurch kann es sein, dass, wenn man der OGL zustimmt, man tatsächlich mehr Rechte abgibt, als man vielleicht hätte, wenn man der OGL nicht zustimmt. Andererseits ist natürlich, wie gesagt, das eine sehr alte Lizenz gewesen, sehr früh schon versucht worden, Dinge zu machen. Aber wenn man halt der OGL zustimmt, dann hat man zumindest Rechtssicherheit gegenüber denen, die halt das Produkt herausgeben, insbesondere gegenüber WOTC, die halt auch die Lizenz herausgeben. Also die OGL, die liegt unter, die gehört der WOTC. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man halt Dinge machen möchte. Und wie gesagt, da ist es auch klar gewesen, eigentlich auch schon von WOTC gesagt worden, dass man halt immer wieder auf der aufbauen kann und auf dem Content, den man einmal sozusagen hat, auch weiter aufbauen kann. Das heißt, man kann da halt auch ein Business drauf aufbauen, was super wichtig ist. Und sich nicht mit der großen Firma zu streiten, ist auch etwas, was super wichtig ist. Wie gesagt, wir sprechen über Lizenzen. Gut. Dann irgendwie Dezember 22 gibt es einen, also das ist etwas, was häufiger vorkommt, Firmen machen sowas immer mal wieder, gibt es einen Fireside-Chat, der dann für relativ viel Aufregung in der D&T-Szene gesorgt hat. Fireside-Chat ist, man redet halt mal mit den Investoren so ein bisschen was und stellt so die Konzepte so ein bisschen vor, wie man denn so finanziell so weitergehen möchte oder welche tollen Geschäftsideen man dann so haben würde. Ja, Hasbro, nur mal ein bisschen was einordnen zu können, hat halt derzeit vier Bereiche. Einer davon ist Wizards und Digital. Darunter gibt es einen einzigen Bereich, das ist WOTC. Und um ein bisschen was das weiter einzuordnen, Statista hat beispielsweise gesagt, 2021 und 2022 hat halt WOTC halt mehr als 1,2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Wir reden hier über ziemlich große Zahlen, wir reden hier über ziemlich viel Geld, über ziemlich große Bereiche. Von einer anderen Zahl habe ich irgendwo gelesen, dass es sogar 75% Profitanteil von Hasbro zum anderen Zeit gegeben hat. Es fliegen da diverse Zahlen herum, aber WOTC ist verdammt wichtig, dieses Pen-and-Paper-Zeugs, was man so gerne mal so ein bisschen was als, ja, das machen so ein paar Nerds halt so abwiegelt und ja, eigentlich das ganze Spielzeugkram von Hasbro, das ist der erste Teil mit dem ganzen Spielzeug, das hält sich zumindest gut die Waage und tendenziell ist halt dieses WOTC-Zeug sogar halt sehr viel mehr wert. Wobei man dazu sagen muss, auch ganz viel davon ist Magic. Aber trotzdem, Magic und D&D sind da halt, wie gesagt, beide vertreten. Deswegen ist es für WOTC und die Investoren für Hasbro und die Investoren von Hasbro sehr wichtig halt, was mit D&D und sowas weitergeht. Das ist ein ziemlich großer finanzieller Brocken. Und es geht hier nicht um nichts, sondern es geht um verdammt viel Geld aus Investorensicht. Aber sie haben dann festgestellt, dass D&D zu dem Zeitpunkt halt ihrer Meinung nach 2022 ein Underperformer ist bezüglich Monetarisierung. Das funktioniert mit Magic halt sehr viel besser, insbesondere auch mit den Online-Sachen, die sie bei Magic haben. Und sie haben festgestellt, dass typischerweise so eine Gruppe von Spielern irgendwie so ein DM und vier Spieler sind. Also ein DM spielt mit vier Spielern und irgendwie gibt es deswegen viermal mehr Spieler als DMs, aber irgendwie kaufen seltsamerweise hauptsächlich die DMs die Produkte. Also die Dungeon Master, also die Spiel leiten und nicht die Spieler. Und das ist ja irgendwie blöd, das kann man ja irgendwie ändern. Und außerdem würde man gerne mit Microtransactions mehr Geld machen, weil das machen all diese Online-Spiele ja auf dem Handy halt auch. Und da würde man halt deswegen, das müsste man ja auch alles drankommen können. Und deswegen, weil das alles nicht gemacht wird, underperformt D&D. Und das sind ja Bereiche, die man halt angehen könnte, wo man rankommen müsste. Und außerdem möchte man noch ein bisschen was mehr virtuelle Plattformen angehen. Es gibt auch noch einige andere Sachen, die angesprochen worden sind. Es gab so ein paar Ziele, wo sie halt hinkommen wollten. Ein bisschen was hatten wir da noch was mit Lizenzen nochmal zu tun. Sie wollten halt eine neue, dieses D&D oder sowas machen. Dann haben sie halt gesagt, wir bekommen wahrscheinlich neue Spieler durch den Film, der angestanden hat. Durch Baldur's Gate 3, was ein Online-Spiel gewesen ist. Auch ziemlich gut angekommenes Spiel. Was halt in der D&D-Welt sozusagen auch spielt und ein bisschen was ähnliche Regeln hat. Und sie wollten damit eine neue Spielebasis halt wieder nach D&D ziehen und sagen, ja, so die alten DMs und sowas, ja, die sind uns halt nicht so wichtig, wir wollen halt, dass die Spieler halt irgendwie dadurch kommen und sie haben so ein bisschen was dann auch auf virtuelle Plattformen halt gesetzt. Es gibt virtuelle Spieleplattformen und so ein bisschen was kam da schon, so ein bisschen was der Gedanke in der Community aus, ob da vielleicht irgendwie was, ja, irgendwie AI oder sowas in der Art, was auch immer. Auf jeden Fall wollten sie halt, es gab dann auch andere Plattformen, die halt Spielercharaktere und ähnliches gesammelt haben und eben auch schon diese virtuellen Plattformen sind, nämlich insbesondere D&D Beyond. Ja, die haben sie so ein bisschen was gezwungen, halt ja, von WotC gekauft zu werden, indem sie gesagt haben, ja, wir verlängern eure Lizenz nicht. Ja, wenn wir halt zu D&D wechseln. Und dann hat D&D Beyond sich halt verkauft und die sind jetzt halt auch Teil von WotC, auch ein großer Teil von dem, was sie halt mit Geld machen. Daraufhin wurde dann auch ein bisschen tatsächlich da Microtransactions bei D&D Beyond ein bisschen was interessant halt angegangen. Das wurde sehr schnell allerdings wieder zurückgedreht, weil die Leute sich sehr beschwert haben. Ja, anyway, die Reaktion der Spielerbasis war so, what the fuck? Also, wir haben ja eine Community. Das muss man mal sehen. Das sind jetzt keine Kinder, die halt sich auf das nächste Spielzeug freuen, sondern es ist eine Community, die sich auf den nächsten Content freut, die super interessiert daran sind, was eigentlich ihr großes, tolles Hobby in Zukunft machen wird. Die hören auch zu, wenn diese Firmen mit ihren Investoren sprechen und das öffentlich machen im Internet. Und wenn man jetzt sagt, so, ihr zahlt uns eigentlich zu wenig und wir hätten gerne mehr Geld von euch und Microtransactions und ja, kauft ihr sollt Zeugs kaufen, weil ihr zahlt uns zu wenig Geld, kommt das bei den Spielern nur so begrenzt gut an und alle fragen sich so, ja, was Ganze soll. Und insbesondere dieses Jahr, meistens kauft der DM irgendwelches Zeug. Ja, das sind dann so die Abenteuer, die der DM kauft und die anderen halt nicht wissen sollten, bevor sie das gespielt haben, weil ansonsten würden sie schon wissen, wie diese Geheimnisse und sonst irgendwas in dem Spiel funktionieren würden, was den Spielspaß irgendwie wegnehmen würde. Also macht halt relativ viel Sinn, dass dann halt nur einer das kauft in der Runde und das mag dann vielleicht tatsächlich auch gar nicht der DM sein, aber dass einer es in der Runde kauft, damit der Rest von der Runde daran Spaß hat. Was halt irgend so ein bisschen was zeigt, dass irgendwie das Verständnis für diese Spielszene ein bisschen was vielleicht auf der Strecke geblieben sein kann im Laufe der Zeit. Wie gesagt, es hat mit zwei Spielern angefangen. Aber manche der Aussagen, die da gesagt worden sind, da fragt man sich schon, was ist denn da los? Genau. Dann gab es 2023, also 5.1.23 war das, einen interessanten Leak zu einer OGL 1.1. Wir waren ja vorher noch bei der OGL 1. A oder sowas. Ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht. Deswegen gehe ich auch nicht so ganz wirklich darauf ein, aber es hat auf jeden Fall die Szene in noch mehr Aufregung gebracht. Wie gesagt, wir hatten gerade Dezember halt diesen tollen Fireside-Chat, wo gesagt wurde, hä? Und jetzt haben wir einen Leak, der sagt, dass tatsächlich jeder, der halt im Prinzip Produkte halt dann für, also diesen Content halt nutzt, für eigenen Content sich registrieren muss und darüber berichten muss. Und wenn man halt genügend viel zahlt, dann müsste man dann halt auch einen Teil davon halt an WotC abgeben oder vielleicht einen größeren Teil. Außerdem könnte WotC jederzeit auch nochmal möglicherweise die Lizenz eventuell ändern und auf jeden Fall würde man das Recht, wenn man dem zustimmt, das Recht gegen WotC zu klagen aufgeben, was im Endeffekt auch dazu führen würde, dass WotC praktisch den Content von anderen frei verwenden dürfte. Also alle anderen halt im Prinzip sehr im Zweifel aufpassen müssen, dass sie nicht WotC was zahlen müssen, aber WotC deren Kram, dass den Content von anderen halt frei nutzen kann, weil halt keiner mehr gegen sie klagen kann. Was so, nicht so das netteste Geschäftsgebaren halt ist, wenn man halt möchte, dass andere auch Content für einen macht. Wir erinnern uns, 2000 war das halt das große Ziel, businessmäßig, dass andere halt Content auch machen und deswegen zu D&D gezogen wird. WotC hat kurz danach versucht, das Ganze zu beschwichtigen oder hat halt die ganze Zeit versucht, das Ganze zu beschwichtigen, hat allerdings relativ nichtssagende Formulierungen gewählt. Die Community war so, okay, was ist jetzt? Ja, dann hat mal Paizo mal wieder irgendwas gemacht. Die haben nämlich gesagt, okay, uns ist das Ganze zu unsicher, was jetzt hier passiert. Wir gehen tatsächlich von dem ganzen, wir lösen uns von dem ganzen WotC-Zeug los. Sie haben ein sogenanntes Remaster-Projekt angekündigt, wo sie gesagt haben, wir haben sowieso schon ein eigenes Spielsystem, was eigentlich gar nicht mehr auf 3.5 beruht. Wir cutten alles, was wir halt noch irgendwie haben, was wirklich auch zu Sachen halt, die WotC gehört, halt irgendwie abhängig ist. Benennen Dinge um, restrukturieren ein paar Sachen, haben tatsächlich ein paar Sachen weggelassen. Und das Ganze machen wir unter einer neuen offenen Lizenz. und sie haben alle möglichen anderen eingeladen, sich dieser neuen Lizenz anzuschließen. Und schon zu der Veröffentlichung dieses dieser Pressemitteilung hatten ein paar andere große Player in der Szene, also relativ große, natürlich nicht WotC, WotC ist viel größer, aber sowas wie Cobalt Press, Chaosium, Green Ronin, Legend Games und so, noch diverse mehr, also diverse große hatten sich da schon angeschlossen gehabt und gesagt, ja, dass wir unterstützen das, wir gehen halt auch mit der neuen Lizenz konform oder wollen halt auch. Treibend allerdings war in dem Fall tatsächlich Paizo, deswegen habe ich hier Paizo auch die ganze Zeit was herausgehoben. Ja, und das heißt halt, Org kommt. Org steht für Open Org Creative License, die offen gewesen ist. Also jeder kann halt einfach das Material, was da drunter ist, halt weiterverwenden. Sie soll halt nicht wieder zurückrufbar sein. Sie wird halt immer wieder erneuert sein, also andauernd immer und immer weiter. Also wenn das weiterkommt, sie ist systemunabhängig. Und ganz, ganz spannend, anders als bei WotC, sie liegt nicht unter der Kontrolle von Paizo, sondern einer Firma, die definitiv nichts an, oder einer Institution, die nichts an Rollenspielen verdient. Jetzt ursprünglich halt bei Azura Law, die schon generell in der freien Lizenzszene halt bekannt gewesen ist. Mir sagt es relativ nicht, aber das ist deren Bereich halt. Es ist eine Legal Firm, also eine Anwaltsfirma. Aber wie gesagt, das ist halt ein Kunde unter vielen und das Ganze halt für offene Sachen. Perspektivisch überlegen sie halt auch zu irgendwelchen Anbietern halt von freien Lizenzen halt zu gehen, die halt noch ein bisschen was mehr in der Community sind, ja, FFE oder sonst irgendwo hin. Genau, sie wollen halt einen Non-Profit mit einer großen Historie an Open-Source-Werten halt mit der Lizenz halt hingehen. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Was ich verdammt nochmal geil finde. Also, ja, also wirklich halt, wir wollen offen sein, wir wollen, dass andere halt mitmachen können und wir wollen die Community unterstützen. Genau, interessanterweise gab es dann ein paar Tage später tatsächlich etwas mit einer Ankündigung von WotC zu einer OGL 1.2, irgendwie diese komische 1.1 überspringend, weil das war ja ein Leak und irgendwie gab es die ja nicht oder so und die wurde ja auch die ganze Zeit irgendwie nicht genommen oder so. Auf jeden Fall hat das enthalten, dass diverse Teile von D&D zwar unter einer CC-Lizenz zu stellen seien, aber der Rest halt unter dieser neuen OGL für sogenanntes Statisches, also relevante Dinge. Und ein großer Teil ist nochmal gewesen, dass eine für virtuelle Tabletops, also diese Online-Plattformen, um D&D zu spielen, also um halt Rollenspiele halt, aber die halt im Prinzip Karten zur Verfügung stellen und ein bisschen Ambienz und dass man darüber die Charaktere halt über Online halt spielen kann, was in der Pandemie beispielsweise sehr groß angekommen ist, dass das halt dafür speziell halt unter WotC sein müsste, beziehungsweise nicht mehr unbedingt diverse Einschränkungen für andere gewesen hat. Es durften da keine Spells mehr irgendwie visualisiert werden oder sonst irgendwelche Dinge, weil es war halt auch eine Sache, die beim Fireside-Chat angekündigt war, dass sie wollten da halt einen tollen 3D-animierten WTT halt machen. Genau, dann sollten halt irgendwelche keinen Zahlungen und finanziellen Reportings mehr drin sein, aber es sollte die OGL 1.0 revoked werden, 1.0a, weil es gab ganz am Anfang so ein kleines Ding, wo sie halt eine kleine Korrektur gemacht haben, mit der auch die ganze Szene einverstanden gewesen ist, darunter, also deswegen, aber die alte OGL sollte revoked werden mit der OGL 1.2, das heißt, wenn man zumindest einmal zu 1.2 gegangen ist, hätte man nicht mehr zur OGL 1 zurückgehen können. Und es sollte angeblich keine Einschränkung fürs Pen-and-Paper-Erlebnis sein. Und die Community wurde aufgefordert, das Ganze zu kommentieren. Ja, das hat die Community getan. Ja, also sie ist halt, hat halt einen großen Boykott gab es von D&D Beyond. Wie gesagt, dem Ding, was mittlerweile von von Wizards of the Coast irgendwie aufgekauft wurde oder dabei war, gekauft zu werden. Sehr viele haben sich geweigert, noch jegliches WotC-Content irgendwie zu kaufen, irgendwas von denen zu kaufen. Bei Beyond, wie gesagt, wurde auch diverse Accounts gekündigt. Teilweise sogar komplett Hasbro halt boykottiert, dass noch nicht mal mehr irgendein Produkt von Hasbro gekauft wurde, was schon gar nicht mal mehr so einfach ist. Dann gab es eine Petition, Open D&D, die in wenigen Tagen 66.000 Unterschriften bekommen hat und teilweise auch mit ehemaligen Chefentwicklern und sonst irgendwas von D&D, also mit Baldur's Gate 3 Entwicklern oder sowas in der Art. Ja, und Pathfinder-Auflage von 8 Monaten waren innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft. die hatten dann erstmal nichts mehr zu verkaufen. Ja, das ist eine sehr, sehr starke Spielerreaktion gewesen. Ja, was hat Paizo gemacht? Ja, die haben dann halt im Prinzip gleichzeitig irgendwie gesagt, ach ja, wir haben jetzt mittlerweile schon 1500 Publisher gefunden, die mit uns bei der OGL mitmachen wollen. Ja, 59 namentlich genannte, aber halt auch wirklich auch große virtuelle Rollenplay, virtuelle Tabletop-Anbieter, also diese Plattform und sowas in der Art. Also super breit viele, unter anderem auch mal zu nennen Ulysses Spiele, was halt Pathfinder und D&D, weiß ich nicht genau, halt eben auch in Deutschland halt vertreibt, die übrigens mittlerweile sich dann halt auch im Prinzip Org angeschlossen haben, aber auch noch ein Elf herausgegeben haben. Aber auch mal zu erwähnen, wir haben halt auch die Deutschen, die halt auch mitzielen und ich meine, DSA ist auch bei Ulysses Spiele. Also im Deutschen sind die halt relativ weit verbreitet. Also auch hier wird mitgemacht. Ja, genau. Wotzi hat sich dann relativ schnell gemeint zu entschuldigen und hat halt einen Survey gestartet, so von wegen, als hätten wir jetzt noch nicht genügend aus der Community. Das sollte eigentlich eine Weile lang gehen. Ja, dann am 27.01. haben sie dann halt, genau, irgendwie dachte ich, hätte eine andere Folie an der Stelle, haben sie halt erklärt, okay, das war alles nicht ernst gemeint, wir stellen jetzt das Ganze unter Creative Commons, also sehr spontan, also wie gesagt, sie haben noch diese Survey gestartet und haben dann relativ spontan gesagt, nee, wir machen jetzt alles irgendwie unter Creative Commons, wir geben auf, gar nichts mehr, wir versuchen auch nicht mal die OGL zu revoken, alles nie da gewesen. Wir sind ganz Open Software oder Open Source freundlich und ja genau, haben eine komplette Kehrtwende hergelegt und im Juli 2023 hat dann Paizo dann tatsächlich auch die Org veröffentlicht. Das ist dann tatsächlich, die lebt halt tatsächlich und die neuen Produkte von Paizo werden seitdem nur noch unter der Org angeboten. Und wie gesagt, andere haben auch nachgezogen, insbesondere da anzumerken ist Kobold Press, die im Prinzip einen sehr nah an der fünften Edition, D&D fünfte Edition liegendes Produkt halt haben, dessen Namen ich immer vergesse. Genau, und Ulysses Spiele, wie gesagt, halt auch mit. Das heißt, man kann auch D&D fünfartige Dinge halt in der Art auch weiterspielen. Außerdem hat tatsächlich das Remaster-Projekt halt Fahrt aufgenommen. Es sind tatsächlich alle Sachen umbenannt worden. Es gibt ein paar Sachen nicht mehr, wie es halt beispielsweise dieses Alignment-Ding, dieses neuen Dinger mit chaotisch gut bis lawful evil die Matrix, das gibt es nicht mehr bei Pathfinder und auch ein paar andere Dinge nicht mehr. Es gibt halt nicht mehr diese Zauberschulen, die sind tatsächlich jetzt ein bisschen was anders. Das waren halt so Sachen, die sehr stark mit WotC verknüpft gewesen sind. Das Regelwerk war ja schon unabhängig, aber jetzt ist wirklich halt alles auch von allem Content und sonst was halt von den Klassen halt unabhängig. Sie haben allerdings auch da die Spieler mitgenommen. Sie haben versucht halt in der kurzen Zeit halt auch Spielerfeedback zu sammeln, haben da auch ein paar Playtests mitgemacht und haben auf das Feedback der Community gehört. Ganz großes Feedback ist, dass es einfach ein super gutes Regelwerk ist, was super viel Verbesserung hat. Jede Klasse ist spannender, interessanter, cooler geworden. Es ist definitiv abwärtskompatibel. Man kann bei, wie gesagt, dieser Website, wo ich immer schon gesagt habe, Archives of Nessus, immer hin und her wechseln, möchte ich das Alte oder das Neue haben. Es ist total halt miteinander vereinbar, außer dass halt ein paar Dinge halt dann nicht mehr da sind oder halt jetzt ein bisschen anders nennen. Aber man kann es unabhängig davon spielen, man kann die alten Abenteuer mit dem neuen und umgekehrt darum halt auch spielen. Das innerhalb von so kurzer Zeit ist halt schon relativ beeindruckend. Genau, und wie gesagt, das Ganze ist jetzt lizenzmäßig auch nicht mehr auf einem anderen System. Die Lizenznotiz, wenn man da eines dieser Produkte sich anschaut, steht halt bei der Org dabei, basiert auf keinem anderen System. Wir sind also jetzt wirklich losgelöst. Ja, 2024, irgendwie kommt dann halt auch D&D 5. Edition 2024 raus, was irgendwie noch nicht mal ein Halbschritt oder sonst irgendwas ist. Also das ist jetzt das, was aus dem One D&D geworden ist oder so. Das ist ein ziemliches, es heißt halt auch 5. Edition, aber Version 2024. Es hat ein paar Anpassungen, insbesondere ein paar spielerisch ein bisschen seltsame Sachen, dass manche Sachen halt, die man eigentlich von Anfang an wissen müsste, jetzt am dritten Level passieren, aber wurscht. Es hat keine wirklich tiefgreifenden Regeländerungen, es hat keine großartigen Unterstützungen für die Spielleiter bekommen, die sehr, sehr nachgefragt gewesen sind eigentlich. Und es ist irgendwie, die sagen halt auch, die 5. Edition ist die beste Edition, die wir mal hatten, deswegen wollen wir auch nichts anderes als die 5. Edition, aber wir wollen was Neues machen, um von der Lizenz wegzukommen ursprünglich, aber das müssen wir jetzt ja durchziehen. Ja, genau. Und irgendwie gibt es jetzt halt auch die 2024, ist das, was man jetzt halt irgendwie da findet, aber irgendwie einen großen Unterschied merke ich jetzt irgendwie nicht, wobei ich jetzt auch nicht ein tief großes Kampagne oder sowas in 2024 spiele. Genau, das ist so im Prinzip die Geschichte, die wir hier gehabt haben. Irgendwo hatte ich noch die Zahlen von diesem Survey, die sie halt hatten. Das war irgendwie, muss ich gleich nachher mal schauen, dass ich das vielleicht finde, falls ich da noch die Zeit zu habe, irgendwie so 80-90%, die dann halt gesagt haben, ja, wir wollen halt, dass es Creative Commons bleibt und wir wollen nicht, dass die OGL gekündigt wird und ähnliches, also ganz überragende Werte, und daraufhin ist halt, wie gesagt, WOTC dann halt auch ab umgekehrt, nachdem sie haben die Survey nicht zu Ende laufen lassen und haben dann halt klein beigegeben. Ja, also was ich dann halt davon mitnehme, das können wir vielleicht auch mal für unsere Open-Source-Szene nehmen, und eben in der Keynote ist auch gesagt worden, Open-Source lebt. Ja, Open-Source kann auch super wichtig für ein Business sein, wenn man halt eine Plattform will, wo halt andere mitmachen, wenn man sagt, alle sollen sich halt uns anschließen und was in unsere Richtung halt machen, ist das halt wirklich eine zentrale Business-Entscheidung, die von für D&D eben mal ursprünglich getroffen worden ist. Sich dann davon umzudrehen und irgendetwas, was einmal offen ist, zu schließen, ist extrem schwierig. Und eine Szene hat dafür tendenziell kein Verständnis, wenn man ihnen halt Rechte wegnimmt, die sie vorher gehabt hat. Insbesondere, wenn halt noch ganz viele Sachen von anderen halt hinzugefügt wird. Wenn man jetzt halt auch ein Softwareprodukt jetzt halt irgendwie dann halt mal versucht zu schließen, hat das ja auch immer große Effekte in der Szene und kommt man auch nicht wirklich weit. Ich finde es nur halt mal einfach schön, so plakativ in einem Bereich, den man halt nicht so auf dem Schirm hat, zu sehen, wie sich da halt wirklich ein Abenteuer durchgezogen hat, wie stark Communities sein können, dass man natürlich die eigene Community auch verstehen sollte, aber dass sich hier eine Community sehr zusammengeschlossen hat, sehr stark gewesen ist und einen großen Player wie Hasbro in die Knie gezwungen hat und tatsächlich sehr viele Ideen, die Hasbro hatte, damit halt auch ein bisschen was wegbekommen hat. Das ist so ein bisschen das gewesen, was ich erzählen wollte. Ich kann noch ganz viel darum herum erzählen, aber vielleicht haben wir noch ein paar Minuten für Fragen oder Diskussionen. Ansonsten hätte ich immer noch Dinge, die ich dazu packen könnte. Genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe mich relativ stark mit dem Vortrag ein bisschen was angelehnt an The Rules Lawyer. Das ist ein YouTuber, ein amerikanischer, der tendenziell Pathfinder macht, aber auch andere Dinge, der sehr, sehr stark Pathfinder macht, aber halt auch tatsächlich ein Anwalt ist, aber sein Geld nicht als Anwalt verdient, sondern als für Social Justice halt unterwegs ist. Und das denke ich, das nur als Quelle da mal zu nennen. Das meiste andere, was ich habe, ist irgendwo gestützt halt auch von Wikipedia. Einen anderen Link, ein, zwei hatte ich mal angegeben. Genau, das nur als Referenz, um halt auch ein bisschen offen zu sein. Gut, hat jemand Fragen? Ja. Danke. Genau, hat jemand Fragen? Ich sehe gerade keine, dann kann ich, doch, da ist eine.
Hallo, erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Vielleicht ist es ein bisschen zu spezifisch und zu nerdig, meine Frage, aber ich bin selbst Dungeons & Dragons Spieler und bin über Critical Role da reingekommen, wie wahrscheinlich bin ich der Einzige, glaube ich. Und da hat es ja jetzt eine Entwicklung gegeben, also es ist ein Twitch, für die, die es nicht kennen, ist ein Twitch-Stream mit von Voice-Actern, die fantastisch live Dungeons & Dragons gespielt haben. Und war eine ganz, ganz großartige Geschichte. Und die haben dann irgendwann, waren Partner mit Dungeons & Dragons, haben offizielle Inhalte rausgebracht und haben jetzt ihr eigenes Regelwerk gefunden. Und ich frage mich, ob das, also das passt ja irgendwie in die Geschichte mit rein. Und weißt du da Hintergründe zu, weil mich interessiert das total.
Ich weiß, ich kenne Leute, die das schon gespielt haben. Also wir haben in Köln einmal im Monat mittwochs übrigens im Lost Level eine kleine Spielerunde. Also da kann jeder kommen. Es ist eine Bar und da kann man immer so One-Shots machen. Da gibt es auch Leute, die schon definitiv das auch gespielt haben und das immer wieder anbieten. Das heißt Daggerhard. Sie haben sich wahrscheinlich auch aufgrund dieser OGL-Krise halt wahrscheinlich auch entschieden, sich loszulösen. Andererseits sind sie halt auch ein Business und versuchen Dinge zu machen. Daggerhard ist ein ganz anderes Spiel. Es ist kein W20-Spiel. Es ist, spielt sich ganz anders. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Es ist der Fokus mehr im Rollenspiel. Was aber Sache ist und ich kritisch sehe, ist, dass sie tatsächlich im Prinzip auch wieder eine geschlossene Lizenz im Prinzip, also die gleichen Dinge halt versuchen zu machen, die halt WOTC gemacht hat. Es kann allerdings auch, man kann halt auch irgendwie sagen, okay, sie sind halt eher ein kleines Business mit nicht so einem großen Ding dahinter und das halt das typische Verhalten von Anwälten ist, die halt einfach sagen, wir brauchen eine Lizenz hier, das ist eine Lizenz. Weiß ich jetzt nicht, ich will es Ihnen nicht unterstellen, aber Sie tatsächlich machen im Prinzip die gleiche Lizenz, die halt eigentlich von Wizard of the Coast so halt also von der Community abgelehnt wurde. Es geht stark in die Richtung, werten möchte ich das aber nicht, ich habe mich damit jetzt nicht im Detail, weil das jetzt gerade im Prinzip in der Vorbereitung auch ein bisschen was parallel gelaufen ist, nicht darauf stürzen wollen. Critical Role ist ein großer Name, aber halt WotC und Hasbro sind halt deutlich größere Namen und eine längere Geschichte.
Super. Danke.
Genau, es wäre aber auch eines meiner Nachkommentare gewesen, wenn das jetzt niemand gefragt hätte, weil das halt gerade in der Szene auch so ein bisschen was ist. Ja, hat noch jemand eine andere Frage, Anmerkung? Ich kann noch mal schauen, ob ich das mit den Survey-Ergebnissen irgendwo habe. Oder ob das mir jetzt runtergekommen ist. Nee, ich habe es jetzt hier gerade nicht, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Prozentzahl an, die sich da halt dagegen entschieden hat bei der Survey, wo sie das dann abgebrochen haben. Irgendwie ist mir die Folie irgendwie abhanden gekommen. Genau, und eine kleine Randbemerkung ist, dass halt bei dem Fireside-Chat auch so ein bisschen die Leute schon mal überlegt haben, ob das jetzt vielleicht in Richtung AI geht, weil wenn man halt die Dungeon Master nicht mehr unterstützt und auch mit dem 5. Edition 2024 die Dungeon Master nicht weiter unterstützt, ob so die virtuellen Plattformen so ein bisschen was pusht, ob das dann so ein bisschen was die Idee ist, dass dann die Spieler halt im Prinzip dann Spielrunden haben, die von künstlichen Intelligenzen halt geleitet werden, um dieses tolle Online-Erlebnis zu bekommen. Das ist so ein bisschen was, gibt es auch tatsächlich Leute, die über sowas Vorträge halten. Das war jetzt nicht mein Ziel, weil ich hier über offene Lizenzen sprechen wollte. Ja, aber auch wenn das der Fall ist, hat man die Szene nicht verstanden, weil man spielt Pen und Paper, um sich mit Menschen hinzusetzen und mit Menschen Dinge zu tun. Ansonsten spielt man halt Online-Spiele, MMORPGs oder sonst irgendwas in der Art. Also meiner Meinung nach ist das halt das Erlebnis, was man dann hätte, nicht das, was man halt als Spieler haben möchte. Genau, aber es gibt auch diverse andere Leute, die darüber schon Vorträge gemacht haben. Das ist eine weitere Frage.
Ja, vielen Dank. Es war auch für einen tollen Vortrag. Total spannend und interessant. Meine Pen-Paper-Zeit ist schon ein bisschen was vorbei, seit ein paar Jahren, aber mich würde mal interessieren, das war jetzt halt Fokus auf D&D, klar, aber weißt du, wie da so quasi die Lizenz-Strictness so bei anderen Systemen noch ist und ob das mit quasi der Verbreitung und dem Erfolg quasi in der Community auch korreliert oder wie stark D&D, Rollmaster oder DSA und
genau, also genau weiß ich es nicht. DSA ist, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich bei Ulysses, die wie gesagt auch mit sich der OGL und dann ihrem eigenen Elf unterschrieben haben, wobei bei der Elf bin ich ein bisschen nicht so ganz sicher. Ich habe es immer angeschaut, da schien mir auch irgendwas mit Geld drin zu sein. Ich habe sie mir nicht im Detail angeschaut, weil das jetzt auch eine relativ neue Entwicklung ist, aber nichtsdestotrotz setzen sie sich halt auch in die Richtung ein. Es gibt auch noch andere größere Spiele wie Cthulhu oder sowas, was im asiatischen Raum, meine ich, noch ein bisschen was verbreiteter ist, aber hier auch gespielt wird. Nein, ich habe mich nicht mit anderen beschäftigt. Mir ging es jetzt halt einfach hier, weil man so klar halt diese Community, also das, was mich zum Vortrag bewegt hat, ist halt eben auch diese Community-Reaktion und halt die Reaktion von WotC da drauf. Das ist das so ein bisschen was ich aufzeigen wollte und auch eben dieses klare, weil das eben so eine lange Geschichte hat und auch so eine breite Spielerbasis hat, kann man da wirklich auch die wirtschaftlichen Effekte auch sehen, wenn dann halt in einer Lizenz rumgespielt wird und eben da so viele Content-Kreatoren da dazu sind. Es gibt viele andere interessante Spiele, aber keins, was so groß ist wie D&D. Also spannende Spiele und auch welche, die Spielleiter los sind und sowas. Ganz, ganz tolle Sachen kann man da machen, aber zu den Lizenzen weiß ich nur begrenzt was. Was ich aber noch anmerken möchte, es gibt auch noch einen Free D&D-Projekte und ähnliches in der Art. Also da hat auch gerade bei uns im Pen and Paper Verein Köln halt auch gerade jemand nochmal eine Frage gestellt, dass man sich damit ein bisschen was weiter auseinandersetzt. Also es gibt auch da tatsächlich oder Open D&D oder 5. Edition oder sowas in der Art. Also es gibt da Projekte in die Richtung, dass tatsächlich das auch alles geöffnet wird, unabhängig davon, was halt Kobold Press mit ihrem eigenen System halt auch nochmal macht. Auch wenn es jetzt nicht ganz zu der Frage gewesen ist, aber es gibt da halt eben auch diverse andere, die das interessant finden und wichtig finden, dass es offen ist. Und viele kleine Systeme, die haben halt auch gar nicht große Lizenzen auf dem Schirm, wie halt kleine Firmen halt das häufig nicht haben.
Darf ich dich nach deiner persönlichen Meinung nach Wizards of the Coast fragen? Siehst du die jetzt als Bösewicht oder doch als, sie hören auf die Community, wenn auch erst mit viel Nachtreten?
Meine persönliche Meinung zu WotC? ich denke, dass es halt Menschen sind, die relativ wenig Ahnung von der Szene haben, die da mittlerweile die Entscheidungen treffen. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Und persönlich, ich bin Mitglied bei den Freien Softwarefreunden. Mir sind halt offene Sachen halt wichtig. Deswegen finde ich es halt einfach toll, wenn andere Leute wirklich da reingehen. Und ich finde es halt schade, wenn eine Firma meint, halt damit ihre Spieler halt, melken zu wollen oder halt auch die ihren Content halt für sie halt machen. Ich finde das halt sehr traurig. Es sind aber halt Businessmenschen, die halt auf irgendwelche Zahlen schauen und nicht wirklich verstehen, worum es geht, meiner Meinung nach. Wie gesagt, 2000 haben sie halt gesehen, was das relevant ist, und das sind mittlerweile ganz andere Menschen, die da halt agieren. Ich finde es halt toll, was Paizo macht, sagen wir es mal so, und ein paar andere, Cobalt Press und sowas halt auch. Also Paizo habe ich jetzt ein bisschen was als Beispiel herausgenommen, weil sie eben da so schön reinpassen. Und deswegen versuche ich, diese anderen ein bisschen was zu pushen. Ich weiß nicht, ob das dir genügend ist.
Ja, schon. Also ich sehe das jetzt einfach so als weitere Instanz von Entschittification, auch Pen and Paper. Danke.
Genau. Ja, ich glaube, wir sind auch eh durch.